Der heutige Sonntag, der trägt den Namen, also im Kirchenjahr trägt er den Namen Kantate und er wird auch als Sing-Sonntag bezeichnet. Und in diesem Sinne soll der heutige Morgen sich eben gerade auch um das Thema drehen, die Kraft von Lobpreis. Wir wollen hinschauen, welche Kraft steckt denn im Lobpreis? Ich denke, der heutige Morgen und die Geschichte, die im heutigen Predigttext nachzulesen ist, die bringt eben gerade auch zum Ausdruck, dass Lobpreis, Anbetung, Worship, Gott Lieder singen, dass dies eben nicht nur etwas ist für sonnige Frühlingstage, denn gerade auch in dunklen und schweren Stunden können Lobpreislieder ein Weg sein, um in Gottes Gegenwart zu gelangen und ja mit dem Blick auf Jesus auch einfach die schwierigen Zeiten zumindest für einen Moment lang etwas vergessen lassen. Paulus, der schrieb in seinem Brief an die Philipper, Philipper 4,4, ein sehr bekannter Vers, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und ich denke, in diesem Sinne ist es nicht falsch zu sagen, dass auch der Lobpreis Gottes etwas ist, das eigentlich in jeder Lebenslage Platz finden sollte. Ein Beispiel, das mich hierzu immer wieder bewegt, gerade auch seit ich mich etwas mehr noch mit dieser Person beschäftigt habe, das ist Dietrich Bonhoeffer und ihr ahnt es vielleicht schon, sein bekanntes Gedicht oder auch Lied von guten Mächten. Dietrich Bonhoeffer hat diese Worte 1944 geschrieben und er hat sich zu der Zeit in Gestapohaft befunden. Ich lese uns zum Anfang dieser Predigt zwei Strophen vor. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wenn sich die Stille nun tief um uns bereitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Ja, an verschiedenen Stellen ist mir schon der Spruch begegnet, there is no crown without a cross, oder auf Deutsch, es gibt keine Krone ohne ein Kreuz. Landläufig würden wir vielleicht davon reden, der Glaube, der kann einen etwas kosten oder der kostet einen etwas. Bestimmt hätten auch Paulus und Silas dieser Aussage zugestimmt. Denn im heutigen Predigttext, da befinden sie sich gerade im Gefängnis. Und zwar, weil sie einer Wahrsagerin ihren Wahrsagegeist oder ihren bösen Geist ausgetrieben haben. Eigentlich etwas Gutes, doch diese Wahrsagerin, die war auch die Einnahmequelle von ein paar wichtigen Männern und die waren nicht so begeistert, dass diese Frau plötzlich nicht mehr wahrsagen konnte und nicht mehr von Menschen besucht und bezahlt wurde. Und deshalb haben sie sich bei der Obrigkeit über Paulus und Silas beschwert und die beiden wurden dann auf diese Beschwerde hin geschlagen und verhaftet. Ja, so viel kurz so ein bisschen als Einstieg, als Zuvorgeschichte zum heutigen Predigttext und den möchte ich euch jetzt gleich vorlesen. Also in dem Moment, wo der Predigttext jetzt heute spielt, das sind Paulus und Silas im Gefängnis. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Eine Misere wird im Duden wie folgt beschrieben: Unglückliche Situation, bedauernswerte Lage, Notlage. Paulus und Silas waren in einer Misere. Doch sie sind nicht die einzigen, die in dieser Erzählung in einer Misere stecken. Das Gleiche gilt auch für den Gefängnisaufseher oder Kerkermeister, wie in vielen anderen Übersetzungen genannt wird. Denn das Beben, das Erdbeben, das hat sein Gefängnis arg in Mitleidenschaft gezogen. Und nun ist es interessant, wie verschieden, wie unterschiedlich die jeweiligen Parteien auf ihre jeweilige Misere reagieren. Paulus und Silas fangen an, Gott zu loben. So heißt es im Text: Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Und was lesen wir vom Kerkermeister? Und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Bestimmt hatte der Kerkermeister mit einer fürchterlichen Strafe gerechnet, weil er dachte, dass ihm die Gefangenen entwischt seien. Doch auch Paulus und Silas hatten noch am Tag davor einiges an Schlägen einstecken müssen. Und auch ihre Situation sah alles andere als rosig aus. Wieso also fallen die Reaktionen dieser beiden Parteien so unterschiedlich aus? Der Kerkermeister, ich glaube, er ahnt warum. Und so kommt seine Frage nicht von irgendwo: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wir können wohl davon ausgehen, dass der Kerkermeister an der Stelle jetzt nicht irgendwie eine theologische Abhandlung von Paulus erwartet hatte. Wahrscheinlich war seine Frage eher so etwas wie: Wie komme ich aus dieser Misere? Denn auch wenn die Gefangenen noch da waren, so befand er sich aufgrund des Erdbebens doch in einer eher misslichen Lage. Das Ganze war sicher nicht so bequem für ihn. Ja, was will er damit sagen? Ich denke, er wollte Paulus vielleicht auch einfach folgende Frage stellen: Warum seid ihr noch da? Wie könnt ihr in einer so misslichen Lage so cool bleiben? Ich will das auch, was ihr habt. Paulus scheint auf alle Fälle die richtigen Worte zu finden. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Natürlich hatte Paulus hier auch eine geistliche Komponente im Blick. Wir lesen ja auch dann später im Text, wie Paulus und Silas dem Kerkermeister und alle, die bei ihm gewohnt haben, das Evangelium verkündet haben. Doch ich glaube, Paulus nimmt hier den Kerkermeister oder holt den Kerkermeister hier auch genau da ab, wo er gerade ist, in dieser misslichen Situation mit dem Gefängnis, das zerstört ist, Rede und Antwort, die ja irgendwo stehen muss am nächsten Tag, wenn die Obrigkeit kommt. Und ich glaube, Paulus holt ihn gerade auch da ab und will ihm aufzeigen, hey, wir sind noch da und das ist kein Zufall. Paulus und Silas, sie wissen, dass Jesus Herr ist. Ihr Herr ist und Herr ist in jeder Lage. Und dementsprechend fällt ihre Reaktion so ganz anders aus, als man das vielleicht erwartet hätte. Und als sie nun mit dem Kerkermeister ins Gespräch kommen, da schwingt all dies mit. Es sind also nicht nur ihre Worte, die reden, sondern auch ihr Auftreten und ihr Verhalten in dieser außerordentlichen Situation. Ja, wie verhalten wir uns, wenn wir in eine bedauernswerte Lage geraten? Wie gehen wir mit persönlichen Miseren um? Finden wir einen Weg in den Lobpreis oder denken wir daran, Schluss zu machen? Und ich meine jetzt hier nicht nur, wie in diesem Extremfall, gleich irgendwie Selbstmordgedanken. Es kann auch einfach heißen, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Ja, seit Jori auf die Welt gekommen ist und wir erfahren haben, dass mit seinem Hirn nicht alles in Ordnung ist, das ist jetzt schon etwas mehr als 2 Jahre her, da haben sich bei uns zu Hause die Miseren etwas gehäuft. Ja, man könnte fast schon sagen, wir sind irgendwie so ein bisschen von der einen Misere in die nächste geschlittert, insbesondere so am Anfang. Es war jetzt nicht irgendwie einfach alles schlecht, das will ich überhaupt nicht damit sagen. Doch schwierige Stunden haben sich plötzlich gehäuft bei uns zu Hause. Ja, und wenn ich jetzt so Stand heute zurückschaue und mich frage, wie bin ich mit dieser persönlichen Misere umgegangen, dann finde ich bei mir beides. Immer wieder habe ich ins Lob Gottes gefunden und doch gab es auch Zeiten, in denen ich mit Gedanken zu kämpfen hatte, wie ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich finde in meiner näheren Vergangenheit also beides. Irgendwo die Reaktion von Paulus und Silas, aber auch ein bisschen die Reaktion vom Kerkermeister. Aber ein Gedanke, der mich gerade nach der Geburt von Jori immer wieder auch gestärkt hat und mir sehr wichtig geworden ist, das ist der Gedanke, dass Jori in Gottes Hand ist. Jesus ist Herr über der Situation, in der wir gerade drinstecken. Und Jesus ist auch Herr über meinem und über Joris Leben. Jesus ist Herr. Und das ist von ganz zentraler Bedeutung. Paulus und Silas haben dem Kerkermeister folgendermaßen geantwortet, als der sie gefragt hatte, wie er denn gerettet werden könne. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Glaube an Jesus, den Herrn. Jesus wird uns dann zur Rettung, wenn wir ihn in unserem Leben zum Herrn machen. Das heißt es doch, wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dass wir Jesus auch in unserem persönlichen Leben als unseren Herrn anerkennen. Jesus hatte während seiner Wirkungszeit einige ziemlich steile Aussagen gemacht. Von seinen damaligen Hörern wurden viele dieser Aussagen auch als anmaßend bezeichnet oder aufgenommen, geradezu als blasphemisch. Und bevor Jesus dann seine Jünger aufforderte, in alle Welt zu gehen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen, da gab es wahrscheinlich nicht so viele Zuhörer, aber er hatte auch noch mal eine ziemlich steile Aussage gemacht, die wir auch heute noch in der Bibel lesen können. Und da heißt es, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Jesus ist alle Macht gegeben. Darum sollen sie, die Jünger, hingehen und die Menschen zu seinen Jüngern machen, weil Jesus der Herr ist. Es geht um dem, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auch auf der Erde. Sind wir uns dessen bewusst? Ich denke, hier oben im Kopf haben wahrscheinlich alle diese Aussage schon öfters mal gehört und auch irgendwo verarbeitet. Aber was macht diese Aussage mit unserem Herzen? Jesus ist Herr. C.S. Lewis hatte einmal Folgendes über Jesus geschrieben. Und es ist ein Zitat, das mir immer wieder in Erinnerung kommt. Ich hatte es auch schon mal hier in einem Gottesdienst eingeblendet. Und ich denke, es passt auch in dem Moment, an dem Punkt der Predigt, ziemlich gut. Er hatte da geschrieben, ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder gar als Dämon töten, oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Oder um es mit anderen Worten im Sinne von C.S. Lewis zu sagen, entweder ist es falsch, dass Jesus Herr ist und dann ist es schlussendlich auch bedeutungslos, doch wenn es wahr ist, dann ist es von unendlicher Bedeutung. Was es allerdings nicht sein kann, ein bisschen wichtig. Dass Jesus Herr ist, das ist meiner Meinung nach von unendlicher Bedeutung. Und deshalb hat er unseren Lobpreis verdient. Paulus und Silas bleiben in dieser Gefängnissituation so ruhig, weil Jesus ihr Herr und Heiland ist. Weil ihr Vertrauen in diese Person, weil sie ihr Vertrauen in die Person gesetzt haben, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Sie bleiben so ruhig, weil sie Jesu Worte in ihrem Herzen haben. Worte wie zum Beispiel, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist ihre Hoffnung. Die Ketten und die Gefängniszelle konnten die beiden nicht davon abbringen, in Gottes Gegenwart zu treten und ihrem Herrn Jesus Christus Lieder zu singen. Ja, wo liegt die Kraft von Lobpreis? Im Lobpreis Gottes liegt eine riesige Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass egal, ob es einem gerade gut geht, ob du gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehst oder du gerade durch ein dunkles Tal gehst, der Lobpreis Gottes ist etwas für jede Lebenslage. Denn es geht ja beim Lobpreis nicht einfach irgendwie darum, ein paar Hallelujas in Richtung Himmel zu schicken. Das wäre viel zu eindimensional. Gerade auch das biblische Buch der Psalmen zeigt uns auf, wie vielfältig der Lobpreis Gottes sein kann. Doch bei all dieser Vielfalt kommt man um einen Punkt nicht herum. Und das ist auch richtig so. Gott ist Herr. Gerade in den Psalmen finden wir verschiedenste Beispiele von Menschen, die am Ringen sind mit Gott, mit ihrem Leben. Sie klagen, sie wissen nicht mehr weiter, sie sind am Limit. Doch als sie dann anfangen, ihr Herz vor Gott auszuschütten, da verändert sich etwas in ihren Herzen. Der Lobpreis Gottes hilft uns dabei, die unumstößliche Wahrheit zu verinnerlichen, dass Gott Herr ist und dass er es gut meint mit uns. There is no crown without a cross. Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Doch wir sind nicht alleine. Und ich denke, der Lobpreis Gottes spielt gerade an der Stelle eine zentrale Rolle. Paulus und Silas hätten allen Grund gehabt, an diesem besagten Abend im Kerker den Kopf hängen zu lassen. Sie wurden zu Unrecht geschlagen und eingekerkert. Doch sie haben sich dazu entschieden, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und bestimmt hatte der Teufel alles Interesse daran, sie davon abzuhalten. Der Widersacher will nicht, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Denn ich glaube, die ganz, ganz große Kraft, die im Lobpreis Gottes steckt, ist, dass wir im Lobpreis unserem Herrn begegnen können. Wenn wir uns nicht abwenden, dann ist Gott immer da und zu jeder Zeit können wir einfach so in seine Gegenwart gelangen. Dem, der alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der ist jederzeit da und wir können mit ihm ins Gespräch kommen. Das Erdbeben und die gesprengten Ketten der Gefangenen sind echt spektakulär. Nicht immer antwortet Gott genauso spektakulär. Mit Blick auf die Bekehrung des Kerkermeisters war diese spektakuläre Antwort Gottes, dieses Erdbeben, wohl von zentraler Bedeutung, gerade wenn wir uns die Abfolge der Erzählung anschauen. Doch was war die Botschaft an Paulus und Silas? Ich glaube, Gott hat ihnen gezeigt, ich bin Herr der Lage. Ich bin bei euch. Ihr seid nicht allein. Darin liegt meiner Meinung nach die größte Kraft vom Lobpreis Gottes, dass wir eben in diesem Lobpreis Gott finden. In Römer 8, 31 lesen wir, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und Petrus hat einmal gesagt, wir lesen das in Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Manchmal befallen uns Zweifel, wir kommen ins Wanken. Wir verstehen nicht, was in unserem Leben gerade so abgeht. Ich denke, solche Gedanken sind nicht falsch. Die entscheidende Frage ist, was wir damit machen. Petrus trifft meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf. Wohin sonst sollten wir gehen? Du bist doch unser Herr und Retter. Egal, ob wir uns gerade auf der Sonnenseite des Lebens befinden oder ob wir vielleicht auch gerade am Leben verzweifeln, Gott zu loben und zu preisen hilft uns, die Wahrheit nicht aus den Augen zu verlieren. Gott ist Herr, Herr deiner Lage, Herr deines Lebens, Herr des ganzen Universums. Er ist für uns. Er sieht dich. Gott liebt dich. Er ist bei dir. Amen.